SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kuhler, guten Tag. Gut eine Woche ist es her, dass bei der Ampelregierung in Berlin die Lichter ausgegangen sind. Zumindest ein kleines Restflackern gibt es aber noch im Bundestag. CDU und CSU haben da heute Vormittag zum ersten Mal seit dem Ampelaus mit SPD und Grünen für ein Gesetzesvorhaben gestimmt. Damit wurde eine Rechtsgrundlage für die Vererbung von Bauernhöfen geschaffen. Außerdem wurde die befristete Telekommunikationsüberwachung von Kriminellen verlängert. Dietrich Karl Meurer berichtet aus Berlin.
Eine bemerkenswerte Premiere in diesen aufgewühlten Tagen. Zwar hatte der Chef der Unionsfraktion, Friedrich Merz, angeboten, vor der Bundestagswahl der rot-grünen Minderheitsregierung bei wichtigen Projekten im Bundestag zu helfen, doch hatte er gestern auch gesagt, dass CDU und CSU nicht einfach die Lücke füllen werden, die durch den Bruch mit der FDP entstanden ist. Nun stimmten die Abgeordneten der Union für die Vorlage, die schon vor dem Ende der Ampelkoalition im Rechtsausschuss besprochen worden war. Es geht darum, dass Ermittler nach Wohnungseinbrüchen die Telefone von Tatverdächtigen abhören dürfen. Die bestehende Regelung wäre im Dezember ausgelaufen. Sie wurde nun bis Anfang 2030 verlängert.
Auch wenn im Bundestag ein bisschen weitergearbeitet wird, nach dem Ampelaus bleibt doch einiges liegen. Zum Beispiel der Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Heute sollte eigentlich nach ursprünglicher Planung die sogenannte Bereinigungssitzung stattfinden. Aber die ist erstmal gestrichen. Der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Bundestags, Helge Braun von der CDU, rechnet nicht damit, dass der Haushalt vor dem Frühsommer unter Dach und Fach sei. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er:
Das wird jetzt die Aufgabe einer neuen Bundesregierung sein, sich auf einen Haushalt zu verständigen und damit verbunden auch auf eine Wachstumsinitiative, die wirklich funktioniert und die deutsche Wirtschaft wieder nach vorne bringt. Nur, das wird frühestens in der zweiten Jahreshälfte gelingen, weil erst muss neu gewählt werden, dann muss eine Regierung sich bilden. Und so lange wird es, das ist leider unvermeidbar, eine solche Hängepartie geben.
Helge Braun, Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Bundestags. Mit dem Ende der Ampelregierung steht auch das Deutschland-Ticket auf der Kippe. CSU-Chef Söder zum Beispiel will es komplett abschaffen. Verbraucherschutzverbände und der Sozialverband VdK warnen davor. Aus Berlin Philipp Eckstein.
Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, sagte den Funke-Zeitungen, das Deutschland-Ticket muss auch nach dem Ampelaus weiter Bestand haben. Es sei ein Schlüssel für eine nachhaltige Mobilität. Ganz ähnlich äußerte sich auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Bund und Länder finanzieren das Ticket mit jährlich jeweils 1,5 Milliarden Euro mit. Für 2025 ist der Anteil des Bundes bereits gesetzlich geregelt. Zusätzlich wollte die Bundesregierung den Ländern aber noch ungenutzte Regionalisierungsmittel übertragen. SPD und Grüne haben nach dem Ampelaus aber keine Mehrheit mehr im Bundestag. Sie können das geplante Gesetz also nur mit Stimmen der Opposition verabschieden. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte am Abend im ZDF, das Deutschland-Ticket wird es im nächsten Jahr geben, das sei überhaupt keine Frage. Er ließ allerdings offen, ob CDU und CSU dem Regionalisierungsgesetz noch zustimmen.
Zumindest in der Ukraine-Politik soll es erstmal keine Veränderungen geben. Bundesaußenministerin Baerbock hat der Ukraine auch nach dem Bruch der Ampel und den US-Wahlen weiterhin die volle Unterstützung zugesagt. Im Morgenmagazin sagte die Grünen-Politikerin:
Deswegen bin ich auch ganz bewusst in dem Moment, wo in den USA gewählt wurde, in die Ukraine gereist, um dort deutlich zu machen, wir als Europäer, wir als Deutsche stehen nicht nur an der Seite der Ukraine, sondern wir werden alles tun, um sie gerade vor diesem harten Winter weiter zu unterstützen, weil es geht um unseren Frieden, um unsere Freiheit hier in Europa.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Von der deutschen Regierungskrise in die USA. Da ist jetzt wohl klar, Präsidentschaftswahlgewinner Donald Trump kann wohl durchregieren. Denn nicht nur im Senat, auch im Repräsentantenhaus haben seine Republikaner jetzt die Mehrheit. Und es wurden noch weitere Personalien bekannt. Unter anderem soll der erzkonservative Abgeordnete Matt Gaetz Justizminister werden. Aus Washington Sebastian Hesse.
The hammer of justice is coming, schreibt der Tech-Milliardär und Trump-Vertraute Elon Musk auf seiner Internetplattform X. Der Hammer der Gerechtigkeit kommt. Gemeint ist Matt Gaetz, MAGA-Republikaner und Abgeordneter aus Florida. Der Mann, der sich selber Firebrand, einen Unruhestifter, nennt, soll Justizminister werden. US-Medien berichten übereinstimmend, die Personalie hätte in Washington Schockwellen ausgelöst. Der 42-jährige Gates hat unter anderem Trumps Rolle beim Sturm aufs Kapitol relativiert, Trumps Lüge von der angeblich gestohlenen Wahl 2020 verbreitet und vergangenes Jahr den Sturz von Kevin McCarthy initiiert, dem republikanischen Sprecher des Repräsentantenhauses, der dem Trump-Flügel im Parlament zu moderat und zu kompromissfreudig war.
Fokus Südwest.
Es war ein politischer Aschermittwoch, der ein langes juristisches Nachspiel hat. Bei dem traditionellen Treffen der Grünen in Biberach Anfang des Jahres sorgten massive Proteste von Landwirten und anderen Demonstranten für Chaos. Es wurde gezielt Feuer gelegt, eine Autoscheibe eingeschlagen. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein. Heute nun hat ein Verfahrensmarathon begonnen. Aktuell verhandelt das Amtsgericht Biberach über einen Strafbefehl gegen einen 40-Jährigen. Mehr von Johannes Riedel.
In den Verfahren geht es um Landfriedensbruch, Widerstand gegen die Polizei, Körperverletzung, Sachbeschädigung und das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. Insgesamt hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg 14 Anklagen erhoben. Außerdem hat sie 42 Geldstrafen beantragt. Gegen etwa die Hälfte dieser Strafbefehle liegen laut Amtsgericht Biberach Einsprüche vor. Diese müssten öffentlich verhandelt werden, solange die Beklagten ihre Einsprüche nicht zurückziehen. So wie Anfang der Woche, als zwei Männer dadurch Geldstrafen in Höhe von bis zu 3.200 Euro akzeptiert hatten. Die Verhandlungen vor dem Amtsgericht Biberach sollen nun im Wochentakt folgen.
E-Roller galten mal als optimale Lösung für das Mobilitätsproblem in den Innenstädten. Für viele Passanten sind sie aber ein Ärgernis, weil sie mitunter kreuz und quer in der Gegend rumstehen. Außerdem sieht die Polizei Gefahren für die Verkehrssicherheit. Heidelberg will daher jetzt die Zahl der E-Scooter in der Innenstadt beschränken. In Zukunft soll es maximal 1.200 der Roller in der Stadt geben. Sie dürfen nur in den bestimmten Abstellflächen geparkt werden, die es seit März in der Heidelberger Innenstadt gibt. Günter Laubes.
Bisher gibt es 8 dieser Abstellflächen, 90 zusätzliche sollen in den kommenden Jahren ausgewiesen werden. Das wird 135.000 Euro kosten, sagt die Heidelberger Stadtverwaltung. Die E-Scooter-Anbieter sollen sich an diesen Ausgaben beteiligen. Immer wieder hatten sich Fußgänger und Radfahrer in Heidelberg über wahllos geparkte E-Scooter auf Bürgersteigen beschwert. Mit diesem Problem ist die Stadt nicht alleine. In Paris sind die Leihscooter nach einem Bürgerentscheid im vergangenen Jahr sogar ganz verboten. Als erste deutsche Stadt hat Gelsenkirchen die Roller im April verboten.
Nachts auf einer dunklen, nebligen Landstraße und plötzlich liegt da ein Baum vor dem Auto. Gerade im Dunkeln ist das eine Horrorvorstellung für viele Autofahrer. Aber genau das ist jetzt mehrfach rund um Dudenhofen in der Vorderpfalz passiert. Und das sind jetzt keine Bäume, die einfach umgefallen und da liegen geblieben sind. Die wurden gefällt und wohl bewusst mitten in den Weg gelegt. Frage an SWR-Reporterin Katrin Illich. Weiß die Polizei schon, was dahinter steckt?
Bis jetzt nicht wirklich. Also die Polizei in Speyer versucht, jemanden zu finden, der vielleicht was Verdächtiges gesehen hat. Einen Hinweis kann sie auf jeden Fall geben. Die Bäume, die wurden jeweils mit einer Axt gefällt, also nicht mit einer Säge. Und die Beamten sind jedenfalls der Meinung, dass das immer dieselbe Person oder dieselben Personen waren und die Bäume nicht versehentlich auf die Straße gefallen sind, sondern mit Absicht als Hindernisse dorthin gelegt wurden. Aber warum, ist noch völlig unklar.
Und dann war da noch
Rheinland-Pfalz, das Land des Weins, der Burgen und der Berge. Und manche Berge sind so legendär, dass sie ins pfälzische Liedgut übernommen wurden. Auf der Kalmit waren schon unfassbar viele Menschen. Es ist ja schließlich der höchste Berg des Pfälzer Waldes. Aber wer bisher immer dachte, er wäre da auf 672,6 Metern, der liegt wohl falsch. Denn eine neue Messung hat ergeben, der höchste Punkt auf der Kalmit liegt bei 673,6 Metern, also einen ganzen Meter höher. Und die neue Messung, die zieht jetzt einen ganzen Rattenschwanz von Bürokratie nach sich. Viel Arbeit für Christian Müller von Klima Palatina. Er hat die neue Höhenmessung der Kalmit im Pfälzerwald angestoßen.
In den rheinland-pfälzischen Datenbanken wird jetzt eine Korrektur stattfinden und auch alle amtlichen Karten müssen zukünftig geändert oder korrigiert werden. Auch so ein paar Einträge in Wikipedia habe ich mir mal fürs Winterhalbjahr vorgenommen, werde ich ein bisschen eine neue Kommentierung dazu schreiben. Ich freue mich, dass man auch diese spannende Frage, wie hoch ist die Karl-Mit genau, dass wir den jetzt unter amtlicher Aufsicht sozusagen definieren konnten.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.